und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Sie hören gleich im Anschluss einen Mitschnitt vom Dossier-Hinterzimmer aus der Roten Bar des Wiener Volkstheaters. Diesmal haben wir uns mit dem neuen Thema des Dossier-Magazins beschäftigt. Es geht um Profit und Not in der Altenpflege. Zu Gast waren Manfred Krenn, Arbeitssoziologe beim Wissenschaftsnetz, Christina Ecker, Managerin von 14 Pflegeheimen beim Samariterbund und Dossierredakteurin Julia Hernböck, die die aktuelle Ausgabe des Dossier-Magazins federführend recherchiert und geleitet hat. Moderiert hat Dossierredakteur Georg Eckelsberger. Viel Vergnügen.
Vielen Dank. Herzlich willkommen zum Dossier-Hinterzimmer in der Roten Bar im Volkstheater Wien. Es ist das zweite Dossier-Hinterzimmer in diesem Jahr und bereits das 12. Dossier-Hinterzimmer hier in der Roten Bar. Und ich begrüße die Gäste hier vor Ort und auch, wie immer, die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die ja dem Abend dann zu Hause folgen und sich das anhören. Mein Name ist Georg Eckelsberger, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Dossier und darf Sie heute begrüßen und durch den Abend führen. Ich habe heute die Ehre, unser aktuelles Heftthema, vielleicht kann man das Cover mal herzeigen, unser aktuelles Heftthema zu präsentieren mit dem Titel Ab ins Heim, Profit und Not in der Altenpflege. Und dazu begrüße ich jetzt gleich meine Kollegin Julia Hernböck auf der Bühne. Ja, liebe Julia, ich habe es aus nächster Nähe mitbekommen. Ich weiß, dass dir diese Recherche besonders wichtig war, dass es einfach eine besonders intensive Recherche für dich war. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Also ich bin sehr zufrieden, weil es eben sehr groß war. Das heißt, weil du gesagt hast, mir persönlich wichtig, es gab jetzt keinen persönlichen Fall in meiner Familie oder so. Aber es gab eben, der auch im Heft steht, den Fall einer Frau und anderen Bewohnern eines Heims in der Stadt Salzburg. Und ich bin Salzburgerin und der ist mir sehr nahe gegangen zu dieser Zeit. Das heißt, ich habe davon gelesen und hatte dann sofort Bilder im Kopf und einfach wirklich für mich diese Empathie, wie viel Leid sozusagen in diesem Kontext eines Pflegeheims sich ansammelt, und bin damit eben quasi, ich habe das vorgeschlagen, das Thema, habe ein bisschen vorrecherchiert dazu und das vorgeschlagen und bin sehr wirklich demütig und dankbar von dem, was wir zusammen alle geschafft haben.
Ja, das Ergebnis ist jetzt eben da, ein 100-seitiges Magazin über eben Profit und Not in der Altenpflege. Du warst dafür mehr als ein Jahr in Pflegeheimen in Österreich unterwegs. Teilweise,
mit dir.
Teilweise durfte ich auch dabei sein, ja, und gemeinsam mit anderen Dossierredakteurinnen und Redakteuren dazu recherchiert. Hier steht es auf 100 Seiten. Jetzt hätte ich es gerne in ein paar Zeilen. Kannst du mal für uns zusammenfassen, was hast du bei deiner Recherche herausgefunden?
Also ich glaube, es war ungefähr vor einem Jahr, dass wir auch hier aufgerufen haben oder vorgestellt haben in diesem Rahmen, dass wir das Thema bekannt gemacht haben und auch dazu aufgerufen haben und waren damals noch sehr breit, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen eigentlich wissen, wie sich dieser Pflegenotstand auf die Qualität der Pflege und auch auf Menschenrechte, auf Missstände auswirkt, und sind relativ schnell, also wir haben Hinweise bekommen, wir haben natürlich sehr viele Informantinnen getroffen, es gibt diese Missstände und Vorfälle leider bei allen Trägern in allen Bundesländern, aber oft einfach wirklich Einzelfälle, wo es eine Situation in diesem Haus speziell gibt. Und wir haben dann eben, wie man dann im Heft lesen kann, zunehmend Fälle gesehen zu eben dem Marktführer in der privaten Pflege, der einfach in diesem Pflegenotstand sozusagen diese Lücke stößt, und der, wie wir auch beschreiben, aus verschiedenen Faktoren, wo wir mehr Missstände dokumentieren konnten und gesehen haben, ist eben Senecura. Das heißt, wir haben eben dazu dann auch die meisten Fälle erzählt bekommen, beschrieben bekommen, belegen können. Das heißt aber nicht, dass es bei allen anderen total super ist, sondern eigentlich das Resümee von dem Ganzen ist, dass das Thema Pflege, das Thema, wie wir mit pflegebedürftigen Menschen Umgang finden in unserer Gesellschaft, ein ganz breites ist, ja.
Genau, dazu muss man sagen, wenn wir jetzt über Pflege sprechen, dann sprechen wir über die sogenannte stationäre Pflege im Pflegeheim, wo eben vor allem alte Menschen, alte kranke Menschen gepflegt werden. Bleiben wir, bevor wir zum Thema Senecura und den Fällen, die du angesprochen hast, kommen, ganz kurz noch im allgemeinen Bereich. Ich glaube, etwas, was wir gemerkt haben in der Recherche, ist, dass zwar das Thema Pflege, Altenpflege in aller Munde ist, sehr viel darüber gesprochen wird, dass trotzdem eigentlich man vieles nicht weiß oder dass es auch teilweise Missverständnisse gibt, wie das organisiert ist, wie es finanziert ist, wer eigentlich überhaupt im Pflegeheim ist und wer nicht. Gab es da Dinge, die dich bei der Recherche überrascht haben?
Ja, also das allererste war, wie wenig Menschen sich trauen, offen darüber zu sprechen, was sie für Missstände selber wahrnehmen. Also die allermeisten aus der Pflege, die wir kennengelernt haben, trauen sich nicht darüber zu sprechen aus verschiedenen Gründen. Also dass diese Verschwiegenheit da ist, dass irgendwie diese Kultur da offensichtlich da ist, dass man nicht frei Kritik üben kann, dass das ein Problem ist, hat mich sehr gewundert. Mich hat auch gewundert, wie viel Geld da eigentlich da ist und auch wie viel einfach von Behörden, von der Politik weggedrückt wird als wirklich massives Problem, weil sie keine Lösungen haben. Und deswegen wird halt sehr lang immer der Teppich drüber gelegt. Das war so mein Eindruck. Ja.
Also ein Thema, mit dem sich auch die Politik nicht sehr gerne beschäftigt, mit dem wir uns vielleicht auch als Gesellschaft zu wenig oder auch nicht gerne beschäftigen. Es geht da viel um Krankheit, um Tod, um Alter.
Ja, also das natürlich auch, dass man merkt, das ist halt wie manche andere große Themenbereiche etwas, was man schwer vermitteln kann, weil es schwierig ist und hart ist. Das mit der Politik, da möchte ich nur eine Anekdote aus der Recherche erzählen. Also ich habe einen zurückgetretenen Landeshauptmann auch getroffen, der wirklich nur gesagt hat, er ist total froh, dass er dieses Thema nicht mehr hat, weil es gibt keine Lösung. Er hat gesagt, du kannst da Geld reinhauen ohne Ende, das ist nicht die Lösung. Und er ist einfach selber persönlich froh, dass er das nicht mehr lösen muss.
Okay, ja, das erzeugt schon mal Spannung. Wir haben uns ja in diesem Magazin auf einen Aspekt der Altenpflege, der Pflegeheime konzentriert, nämlich auf die profitorientierte Pflege und dabei auch besonders auf einen Anbieter fokussiert, nämlich die Firma Senecura. Warum?
Ich glaube, vielleicht können wir dieses Bild von der Karte kurz einblenden, damit Sie ein bisschen sehen. Also wie ich es wirklich nochmal betonen will, wir sind ganz ergebnisoffen rein. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, wir rufen dazu auf, uns Missstände von allen Trägern zu schicken, zu sagen, mitzuteilen. Wir haben auch ganz viel Medienrecherche betrieben. Und warum wir uns dann auf Senecura im Heft fokussiert haben, ist einfach, Senecura ist der Marktführer. Senecura ist der größte profitorientierte private Anbieter. Ungefähr 10% aller Pflegeheimbewohnerinnen in Österreich sind in Senecura-Heimen untergebracht. Und wir haben einfach auch zusammengearbeitet mit Kollegen von Investigate Europe, die in Frankreich schon den Mutterkonzern sozusagen aufgedeckt haben, der notverstaatlicht werden musste und wo wir einfach viele Zusammenhänge gesehen haben. Und das ist jetzt eine Karte, wo Sie alle Senecura Pflegeheime eingetragen sind und die dunklen, das sind die, wo wir im Heft auch Vorfälle dokumentiert haben und das sind doch 12 Heime. Alleine 10 davon, in denen wirklich zum Teil schwerste Menschenrechtsverletzungen und Missstände belegt sind, haben sich nur in 2 Jahren abgespielt. Also Pandemie als sozusagen das, was das System profitorientierte Pflege einfach zum Kippen gebracht hat, laut unserer Einschätzung, war wirklich zwischen 2021 und 2023 in 10 Heimen dieses Marktführers, einfach muss man so sagen.
Mhm. Ja, an dieser Stelle möchte ich sagen, dass wir auch die Geschäftsführung von Senecura eingeladen haben, heute hier bei uns zu sein, am Podium zu sein. Die Einladung wurde abgelehnt. Wir haben allerdings ein ausführliches und ich würde auch sagen aufschlussreiches Interview mit einem der Geschäftsführer von Senecura in unserem Magazin da drinnen nachzulesen. Ja, zum Glück nicht abgelehnt haben 2 sehr interessante Gäste, die wir heute Abend auch bei uns haben. Ja, es ist ein Mann aus der Wissenschaft, eine Frau aus der Praxis und ich würde Sie jetzt mal auf die Bühne bitten, Dr. Manfred Krenn und Dr. Christine Ecker, wenn Sie zu uns auf die Bühne kommen. Ja, eingangs, um Sie kurz vorzustellen, Sie beide sind uns in der Recherche muss man sagen, eigentlich zur Seite gestanden, waren Gesprächspartner für uns. Ich beginne mal bei Ihnen, Herr Dr. Gren. Sie sind Arbeitssoziologe bei der Plattform Diskurs, das Wissenschaftsnetz. Wir haben ein langes Hintergrundgespräch geführt und Sie haben uns da in Ihren Forschungsbereich eigentlich behutsam eingeführt. Und Sie haben einen speziellen Fokus oder einen genauen Fokus. Sie haben eine Studie veröffentlicht. Der Titel ist relativ lang und kompliziert, aber ich versuche das einmal zu paraphrasieren. Sie haben sich angeschaut, wie Investoren im Pflegebereich international Gewinne abschöpfen und haben da mehrere Länder verglichen, oder? Sie können es besser sagen wahrscheinlich.
Shareholder-orientierte Investoren. Muss man also Private Equity Fonds und große börsennotierte Konzerne. Und es war für mich auch, der sich doch immer wieder mit der Pflege beschäftigt, erschreckend, in welchem Ausmaß diese Art von shareholder-orientierten Akteuren in den Pflegeheimsektor eingestiegen sind, nicht? Nur ein kurzes, 2020 haben die 20 größten Pflegekonzerne 488.000 Betten in Europa unter ihrer Kontrolle gehabt. Nur damit man ein bisschen ein Bild hat von der Dimension.
Mhm. Nur um das auch zu übersetzen, was shareholder-orientierte Unternehmen, das heißt, da sind Investoren dahinter, da sind Anteilhaber dahinter, die einfach ihre Rendite haben wollen, die deswegen eigentlich jährlich einen Gewinn abschöpfen möchten und deswegen muss im Pflegeheim irgendwie ihr Geld übrig bleiben. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, wobei ich einen großen Unterschied machen möchte zwischen diesen Akteuren und shareholder-orientiert heißt, die geben sich nicht mit Renditen von 2-3% zufrieden. Also ich habe nichts gegen ein kleines privates Pflegeheim, das vielleicht auch von 3 ehemaligen Pflegekräften gegründet wurde. Das kann sehr gut arbeiten, aber ich frage mich, wie kann man aus diesem quer durch Europa unterfinanzierten Sektor Renditen von 7-8% rausziehen? Ohne sozusagen die Qualität sowohl für die Gepflegten als auch für die Pflegekräfte rasant nach unten zu verändern. Mhm. Nicht?
Wenn ich Ihre Forschungen richtig verstanden habe, ist das ja schon ein Phänomen, das sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt hat und das sich in den letzten Jahrzehnten gebildet hat und in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Ist das so ungefähr eine richtige Annahme?
Ja, vor allem, weil erstens, es gibt ein unglaubliches Volumen an Anlagekapital, das Anlagemöglichkeiten sucht. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dieses Dry Powder, so nennt man das, war glaube ich, 2020, 1,3 Billionen Dollar. Und in den lukrativen Sektoren ist das Geld schon investiert, das heißt, man sucht nach neuen Anlagemöglichkeiten und der Pflegemarkt, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, ist natürlich ein Markt, der ständig wächst. Und indem man sozusagen auch mit staatlichen Geldern gewissermaßen sichere Auslastungen und so weiter hat. Und das ist sicher sozusagen ein Motiv dafür, dass diese Akteure in großem Stil in einen Sektor einsteigen, der eigentlich für profitorientierte Produktion völlig ungeeignet ist.
Darf ich da auch ganz kurz aus der Recherche, weil das war schon in der Vorrecherche auch ein Aha-Erlebnis, dass wir ausländische Investmentfirmen eigentlich gefunden haben, die explizit damit werben, in den österreichischen Pflegesektor einzusteigen, weil dieser Markt hier noch sicherer ist als Deutschland aus eben gewissen politischen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte. Dass dort wirklich in diesen Foldern sozusagen beworben wird, dass wenn Pflegeheimbewohner zahlungsunfähig wären, dass eh immer der Staat einspringt und dass das deswegen eine total sichere Anlage ist. Also wo man sieht, es ist an diesem Investorenmarkt ganz attraktiv, Österreich speziell. Ja.
Nur ein kurzer Sidestep, was die stationäre, also was die Pflegeheime besonders interessant macht, sind die Immobilien. Also die Pflegeimmobilien gewissermaßen. Also und es gibt ja auch sehr viele Immobilienfonds, die nur in die Pflegeheimimmobilien investieren und diese dann halt an irgendwelche Betreiber vermieten. Ne? Und das ist natürlich in dieser ganzen Phase, Sie haben sie ja eh schön beschrieben in dem Heft à la Benko, ist das so gelaufen. Niedrige Zinsen, Kredite, Immobilien und genauso funktioniert das. Sie haben es eh gut beschrieben. Das haben wir auch in der Studie herausgefunden, nicht? Die trennen die Immobilien von den Betreibergesellschaften und die Immobiliengesellschaften verrechnen den Betreibergesellschaften hohe Mieten. Und so werden gewissermaßen Profite und es werden auch innerhalb des Konzerns Kredite vergeben. Wir haben das in Großbritannien in diesem Ländervergleich, weil dort gibt es die längste Erfahrung mit diesen Akteuren und deshalb auch genug Studien dazu, was es in Deutschland und Österreich noch nicht so gibt. Nicht? Und die haben den eigenen Gesellschaften Zinsen, Kredite gegeben mit 7-14% Zinsen. In einer Zeit, wo eigentlich die Kredite nichts gekostet haben.
Frau Dr. Christine Ecker, Sie kommen aus der Praxis, Sie sind eine Managerin eigentlich von 14 Pflegeheimen in 3 Bundesländern für den Arbeiter-Samariter-Bund und kennen sozusagen diesen Bereich insofern sehr, sehr gut, weil Sie direkt vor Ort sind, aber gleichzeitig so auch wissen, wie rechnet sich ein Pflegeheim, wie kalkuliert man damit Geld und so weiter, wie schaut die Finanzierung aus und Sie haben was besonders Spannendes, Sie haben den Vergleich von 3 Bundesländern, also deswegen war das so erhellend, wie wir bisher schon gesprochen haben, schön, dass Sie da sind. Was sagen Sie zu dem, was Sie jetzt bisher hier gehört haben, wie ist da einfach Ihre Wahrnehmung dazu, ist das eine Entwicklung, die Sie spüren, die Sie mitbekommen haben, also natürlich haben Sie sie mitbekommen, aber die man irgendwie auch spürt in der Praxis, diese Veränderung?
Ja, das spürt man sehr gut. Die Veränderung ist da seit vielen, vielen Jahren. Also wir haben, bevor Senecura noch, also Senecura ist ja eigentlich eine österreichische Firma gewesen, die mit dem Abgang des Eigentümers sozusagen verkauft wurde an den Bestbieter. Und da hat es dann auch wirklich Bewerbung dafür gegeben. In Frankreich zum Beispiel, da hat es auch Dossiers dazu gegeben, wie viel Rendite hier übrig bleiben soll und muss. Also das war eine sehr spannende Angelegenheit und wobei Senecura nicht der erste Anbieter war in diesem, da gibt es spanische Gruppen, da gibt es also viele Investoren, die sozusagen hier ihr Geld machen wollen. Und wie bereits bemerkt, wir sind ein sehr sicheres Land dafür. Bei uns ist man relativ sicher als Anleger, dass der Staat einspringt, wenn sozusagen die Pleite da ist. Ja. Das ist so. Und was wir halt merken in den Ländern, dass in den Bundesländern unterschiedliche Gruppen unterwegs sind, die das ganz massiv betreiben. Mein Hauptstandort ist Burgenland. Dort betreiben wir als Samariterbund Burgenland 10 Pflegeheime derzeit. Und hier hat es ja ein ganz klares Bekenntnis gegeben zu einer Non-Profit-Organisation von der Landesregierung selbst, die sozusagen zukünftig unterbunden haben, einen Profit davon herauszuschlagen. Also hier gibt es ein ganz klares No-Go für die Zukunft. Das ist in anderen Ländern, also weder in Niederösterreich noch in der Steiermark, wo meine Kompetenz auch ausstrahlt, sozusagen in Form der Leitung bzw. des Aufbaus von Pflegeheimen und auch der Leitung. Dort ist es ganz anders. Also hier werden Firmen weiterverkauft. Also ich bin in der Steiermark immer ganz beeindruckt, wie das geht. Jetzt löst sich der wieder auf, dann übernimmt der, dann ist das. Also eine spannende Geschichte, muss ich sagen. Und dem wird kaum Einhalt geboten, obwohl jedem Politiker eigentlich bewusst sein muss, dass es nicht nur die Pensionen, die Renten unserer Leute sind, die da ins Ausland gehen, sondern auch die Sozialhilfegelder unseres Staates und das Pflegegeld unseres Staates. Und das ist natürlich etwas, was jemanden, der für Non-Profit in diesem Bereich zu 100% eintritt, ganz besonders schmerzlich, dass hier nicht mehr Einhalt geboten wird.
Da stellt man sich als Beobachter ja die Frage, Wie ist das überhaupt möglich? Wir haben es ja vor der Herr Kreiner da schon gesagt, man sieht ja diesen Bereich generell als einen eher unterfinanzierten Bereich, einen Bereich, in dem ohnehin eher wenig Geld da ist. Ist das einfach eine falsche Annahme? Aber wie ist das eigentlich möglich, dass hier offenbar, dass das so ein lukrativer Bereich ist, wo man Gelder irgendwie abziehen kann, wo man eigentlich sozial Geld aus Österreich dann in andere Länder weiterleiten kann? Wie erklären Sie das?
Also ich glaube nicht, dass so wenig Geld da ist, sonst wäre das alles nicht möglich. Der Eindruck entsteht immer in der Bevölkerung, weil es immer heißt, Pflege muss billig bleiben. Pflege muss leistbar bleiben. Deshalb hat man immer den Eindruck, na, da gibt's kein Geld dafür. Das stimmt gar nicht. Also, solange derartige Praktiken, solange man zuschaut bei derartigen Praktiken, glaube ich, dass genug Geld im System ist.
Sonst, Entschuldigung, hätte ich eine Nachfrage noch. Ich hätte eine Nachfrage noch dazu, weil das sind ja alles sozusagen. Wir nennen hier diese Missstände auf dem Papier, aber das hat ja auch ganz, das kann ja auch ganz reale Konsequenzen haben. Ich spiele jetzt auf einen Fall an, den es im Burgenland gab. Vor kurzem ist ja im Burgenland ein besonders spektakulärer Fall eigentlich. Man kann sagen, da ist ein Pflegeheim eigentlich bilanztechnisch in die Luft geflogen in Sauerbrunn. Wir haben das auch in unserem Magazin beschrieben. Wo dann eigentlich die Versorgungslage auch unsicher ist. Vielleicht können Sie es ganz kurz uns zusammenfassen, was Sie da erlebt haben eben oder mit beobachtet haben in Burgenland.
Ja, also die genauen Recherchen sind noch nicht beendet. Es ermittelt der Staatsanwalt. Aber was wir als Pflegeheimbetreiber auch mitbekommen haben, ist, dass ein Pflegeheim die Immobilie selbst verkauft hat an einen Investor und sozusagen zurückgemietet hat und knapp vor der Insolvenz sozusagen, also das Geld des Baus sozusagen noch weiter überwiesen hat aufs eigene Konto, die ehemalige Eigentümergesellschaft. Und als dann sozusagen das Geld weg war, ist man an die Landesregierung herangetreten, um sozusagen die Finanzierung sicherzustellen für das Haus, weil man sonst in die Insolvenz geht. Das Land hat dann auch das Haus in die Insolvenz gehen lassen und war sehr bemüht und hat es auch geschafft, die Leute wirklich unterzubringen in anderen Häusern. Also bis ins Südburgenland hinunter waren wir als Pflegeheimbetreiber gefordert. Wir haben dann natürlich einen gewissen Stau verursacht in allen anderen Bereichen im Aufnahmeverfahren bei Akutpflegelingen vom Krankenhaus zum Beispiel. Aber wir haben zuerst alle Leute untergebracht, die von diesem Haus weg mussten.
Jule, ich würde gerne dich als nächstes fragen. Das ist natürlich der Extremfall, wo man sagt, okay, ein gewinnorientierter Betreiber holt sich irgendwie Geld aus einem Pflegeheim, lässt das irgendwie ausbluten und dann lässt das krachen gehen und plötzlich muss sich irgendwie die öffentliche Hand wieder darum kümmern, die Leute zu versorgen. Aber es gibt ja generell die Sorge, dass eben, wenn man Profit in so einem Pflegeheim macht, dass das auch auf Kosten vielleicht der Bewohnerinnen geht. Und das ist ja auch was, was du in der Recherche besonders untersucht hast. Also was kannst du dazu sagen? Kann man das irgendwie festmachen? Welche Auswirkungen hat das auf die Pflegequalität?
Also wir haben mit vor allem ehemaligen Mitarbeiterinnen von Senecura gesprochen, die sich dann teilweise auch angefangen haben zu melden, die in Führungspositionen waren, die nämlich schon sozusagen beim alten Unternehmen waren und dann mit diesem Verkauf sozusagen beschrieben haben, dass sich dann einfach die Kultur und diese Profitorientierung eingeschlichen hat in den Arbeitsalltag. Das heißt, die dann beschrieben haben, dass einfach dieser wirtschaftliche Druck in den einzelnen Häusern gestiegen ist, da irgendwie so knapp wie möglich zu haushalten, und das betrifft halt an erster Stelle das Personal. Jetzt wissen wir, man muss auch nochmal ganz wichtig dazu sagen, wir haben Föderalismus auch in der Pflege, das heißt 9 Bundesländer, 9 völlig verschiedene Rahmenbedingungen für die Pflege, sowohl was die Finanzierung betrifft, als auch die Gesetze und die Kontrollen. Salzburg hat als einziges Bundesland keinen festgelegten Pflegeschlüssel. Das heißt, dort ist nicht in Zahlen festgelegt, wenn ich zum Beispiel 30 Bewohnerinnen habe, dann brauche ich, weiß ich nicht, 60 Pflegekräfte. Das steht dort nicht im Gesetz. Das heißt, da kann der Pflegeheimbetreiber selber sagen, für mich sind 25 Pflegekräfte ausreichend, dass die Pflegequalität erhalten bleibt. Der Nächste sagt, bei mir sind es 40. Wenn ich jetzt sage, ich muss aber Profit irgendwie nach Frankreich zum Mutterkonzern abschöpfen, dann sage ich wahrscheinlich, ich gehe an der untersten Grenze, ja, weil das Personal halt die größten Kostenverursacher sind. Das heißt, da wurde uns halt viel beschrieben, dass halt Hilferufe aus den Heimen nicht so ernst genommen worden sind. Sieht man auch, wie wir im Heft dokumentiert haben, in einem Fall, was dann dazu führt, dass wirklich gefährliche Pflege lange bekannt war, vorliegt, dass da, also gefährliche Pflege ist sozusagen die schlimmste Stufe, wenn ich das so, wo einfach das Leib und Leben von Bewohnerinnen in Gefahr ist, ja. Und einfach auch Behörden lange einfach sagen, laut den Standards, die wir so und so auslegen, passt das aber trotzdem. Das heißt, man hat halt das Personal und dann kann ich an zweiter Stelle halt irgendwie schauen, was ich an Hilfsmitteln, Ressourcen einsparen kann. Das heißt, da gab es auch Berichte über, in dem Fall ein Senecura-Heim, das war eine Faltergeschichte, dass zum Beispiel keine Spritzen da waren, ja, dass kein, weiß ich nicht, Material, dass einfach Sachen, die einfach das Wohlbefinden von Bewohnerinnen nützen sollen, dass das einfach nicht gekauft wird, weil es teuer ist, ja. Das heißt, da wird halt irgendwie versucht, an allen Schrauben zu drehen. Eine Schraube, die, wo wir jetzt gesagt haben, die ist natürlich nicht lebensbedrohlich, ist halt das Thema Essen. Also ich kann natürlich im Großeinkauf ganz andere Preise erzielen und ich kann auch sagen, bei mir gibt's halt einfach am Abend ein Sandwich fertig, wenn überhaupt, ja. Es gibt halt irgendwelche Fertiggerichte, irgendeinen Brei am Abend. Nur die Frage ist halt bei einem Pflegeheimplatz, wenn ich jetzt sage, die kosten ja ungefähr alle gleich, da ist jetzt Senecura kein Ausreißer, aber die Sache ist halt die, dass er halt einen Teil davon dann wieder zurückschickt nach Frankreich und Frankreich das irgendwie zurückschickt an Steueroasen und Luxemburg, da gibt es Ermittlungen, dass ich sage, da kostet halt der Pflegeheimplatz in der höchsten Pflegestufe im Einzelzimmer 6.500 Euro im Monat. Also da wird halt an allen Schrauben gedreht, dass ich von diesen 6.500, und da muss man halt sagen, was zum allergrößten Teil von der öffentlichen Hand bezahlt wird, wird halt versucht, so viel wie möglich davon auf die Seite zu schaffen. Also nur um eine Zahl zu nennen, in der Stadt Salzburg sind von allen Pflegeheimbewohnerinnen 2% Selbstzahler. Der Rest wird über die Sozialhilfe bezahlt. Ja, das heißt, 98% aller Heimbewohner der Stadt Salzburg zahlt die öffentliche Hand aus Steuergeld.
Herr Krenn, können Sie zu der Frage was sagen aus wissenschaftlicher Sicht? Wie wirkt sich Profitorientierung oder vielleicht überhaupt kapitalistische Logik in dem Bereich auf Pflegequalität aus? Merkt man, kann man sowas festmachen wissenschaftlich, dass man sagt, okay, ein profitorientierter Betreiber, der tendenziell spart beim Essen, spart beim Personal, spart, keine Ahnung, bei den unterschiedlichen Materialien, wie es Julia gerade genannt hat, kann man das festmachen irgendwie?
Schwierig. Wir haben in der Wissenschaft das Problem, dass uns dazu die Studien fehlen. Die meisten Studien, die es gibt, unterscheiden zwischen privaten, Non-Profit und staatlichen Pflegeheimen und unterscheiden im privaten Sektor nicht zwischen diesen großen, shareholder-orientierten Akteuren und den kleinen privaten Pflegeheimen. Insofern haben wir nicht die Datenlage dazu, um da sozusagen belastungsfähige Aussagen zu treffen. Da ist eine Lücke in der Wissenschaft. Ne? Und diese Gemeinwohlorientierung oder Non-Profit-Status als Voraussetzung zu machen, damit ein Pflegeheim in einem Bundesland sozusagen staatliche Gelder lukrieren kann. Es gibt es ja in 5 Bundesländern in Österreich. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist nicht die Lösung an sich, sondern man müsste an dieser Non-Profit-Regelung noch feilen, weil Senecura hat, glaube ich, 12, 13, 14 GmbHs, also Non-Profit-GmbHs, weil sie in Bundesländern aktiv sind, die eben das zur Voraussetzung machen. Und vielleicht könnte man jetzt eine Folie einblenden, die ich mitgebracht habe aus UK, Dort gibt es nämlich Studien, wo es diese Unterschiede, also Sie sehen die linke Spalte private KMU-Anbieter, dann in der mittleren Spalte große private Anbieter, nämlich Private Equity Fonds, internationale Konzerne, und rechts große gemeinnützige Anbieter, die es in UK auch gibt. Man sieht, bei den Personalkosten sind die Unterschiede nicht so riesig. Man muss dazu sagen, in UK werden die zum Mindestlohn die meisten Pflegekräfte entlohnt. Darunter kann man schwer gehen. Wir sehen, bei den Betriebskosten gibt es ein bisschen Unterschiede, aber dann sehen wir bei der Miete die Ausgaben der KMU-Anbieter von jedem, glaube ich, 100 Euro gehen 1,44 Euro in den Mietaufwand. Bei den großen privaten Anbietern 11,7% und bei den großen gemeinnützigen 2,34%. Dann sehen wir beim Nettozinsaufwand, also welche Aufwendungen die an Zinsen für Kredite zahlen müssen. 1,27 Euro pro 100 bei den privaten KMU-Anbietern, 2,07 bei den großen, 5,88 bei den großen privaten Anbietern. Das sozusagen sind die Zahlen, die belegen, was ich vorher gesagt habe, wie diese Technical Engineering Taktiken greifen. Und dann schauen Sie unten die Zeile Gewinn vor Steuern an. Da haben die privaten KMU-Anbieter 3,74 pro 100 Pfund, die großen gemeinnützigen 3,8, also gleich. Und die großen privaten haben einen Minus, die haben einen Verlust geschrieben. Das heißt, und das ist natürlich auch bei gemeinnützigen. Ne? Es gibt sozusagen durch diese internen Tricks, können Gewinne lukriert werden und ohne, dass man vor Steuern einen Gewinn ausweist. Insofern muss man sich sehr intelligente Regulierungsmechanismen überlegen und bei der Gemeinnützigkeit eher in Richtung, so wie die Wohngemeinnützigkeit in Österreich geregelt ist, wo man dann genauer festlegen kann, was man zusätzlich leisten muss. Und man braucht Transparenzregeln. Also Pflegeheimbetreiber müssen dazu verpflichtet werden, transparent nachvollziehbar zu machen, wofür sie ihre Kosten aufwenden.
Vielen Dank für diese Ausführung, sehr interessant. Ich versuche es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, weil es natürlich doch komplex ist, aber letztlich zeigen Sie hier, dass man in UK nachvollziehen kann, dass eben diese großen Shareholder-orientierten Anbieter letztlich aus unerfindlichen Gründen viel mehr Miete zahlen als zum Beispiel gemeinnützige oder kleinere Private und das natürlich ein Hinweis und auch andere Kosten aus unerfindlichen Gründen, der Zinsaufwand aus unerfindlichen Gründen eigentlich höher ist und das natürlich ein ganz starker Hinweis darauf ist, dass hier eigentlich Geld abgezapft wird, weil vielleicht zahlen die Miete ja an eine eigene, irgendwie an eine verwandte Firma. Das weiß man in dem Fall sogar auch. Und das perfide, wie Sie es eben ausgeführt haben, ist, wenn man sich eigentlich nur das Endergebnis anschaut, dann schaut es so aus, als würden die am Hungertuch nagen, um es jetzt einmal kurz zusammenzufassen. Frau Ecker, Sie sind ja für einen gemeinnützigen Träger tätig in einem Bundesland, hauptsächlich im Burgenland, wo das Land auch gerade versucht, diese Gemeinnützigkeit eigentlich dadurch auch sozusagen die Gemeinnützigkeit als Bedingung dafür festzusetzen, dass auch überhaupt Pflegeheime öffentliches Geld bekommen können im Form von Pflegegeld. Wie sehen Sie diesen heiklen Punkt? Ist Gemeinnützigkeit überhaupt sozusagen etwas wert, wenn sie nicht ordentlich kontrolliert wird? Wie sehen Sie das?
Also ich kann jetzt die Zahlen hier nur zur Kenntnis nehmen. Ich kann sagen, dass wir eigentlich jährlich kontrolliert werden, dass wir unsere Bilanzen offenlegen müssen, dass wir auch unsere Abrechnungen bereits genau nach Punkten der Transparenz legen müssen. Wir haben zum Beispiel im Burgenland keinen festen Tagsatz mehr. Und ich habe ein Kostenmodell im Burgenland, wo sozusagen ich die Personen vom Pflegepersonal her schon abrechnen muss. Und je mehr, mit einer Obergrenze natürlich, je mehr Pflegepersonal vorhanden ist, mit den entsprechenden Qualifikationen, weil das muss man natürlich auch noch beachten, dass ich einen gewissen Skillmix brauche von diplomierten Pflegeassistenten und Heimhelfern und auch Servicepersonal, selbstverständlich, dass hier ganz klar dargelegt wird, das ist die Obergrenze, das ist die Untergrenze, dazwischen darfst du dich bewegen und das bekommt man dann auch abgegolten. Also wenn bei mir jetzt zum Beispiel im nächsten Monat 2 Diplomierte oder 3 Diplomierte dazukommen, ich habe meinen Schlüssel nicht erfüllt, dann darf ich das zusätzlich abrechnen und bekomme einen ganz anderen Tagsatz als sozusagen das Monat davor. Wenn jetzt durch Kündigung, durch Schwangerschaft oder ein sonstiges Ereignis, Pensionierung, momentan ganz schlimm, Pensionswelle, Pflegepersonal abgeht, dann bekomme ich auch weniger Geld. Also hier zu tricksen ist ganz schwierig, geht gar nicht.
Jetzt ist das aber nicht in allen Bundesländern so. Sie sind ja auch in der Steiermark zum Beispiel aktiv und dort herrscht ein anderes Modell, nämlich das Normkostenmodell.
Ja, das Normkostenmodell ist anders, aber auch hier haben wir ganz klare Regeln, wie viel Personal ich haben muss, um eine gewisse Bettenanzahl belegen zu dürfen. Also auch hier gibt es einen ganz klaren Schlüssel, um zu sagen, das ist die Vorgabe und hier in der Steiermark zum Beispiel in unserem Haus darf ich momentan 6 Pflegebetten nicht belegen, weil mir eine Diplompflegefachkraft fehlt. Also hier wird auch reguliert und in der Steiermark ist es zum Beispiel so, dass die Behörde auch 2-mal im Jahr zur Kontrolle erscheint. Also hier müssen wir ganz klar immer darlegen, also das würden wir gar nicht schaffen, sozusagen hier hintan zu stehen.
Ja, das ist ja auch sehr unterschiedlich in Österreich. Auf das Thema Heimkontrollen werden wir auch noch kommen. Also 2-mal in der Steiermark pro Jahr, wie wir auch im Heft geschrieben haben, in Tirol war es zuletzt, glaube ich, 1-mal alle 5 Jahre. Also völlig anderes Kontrollregime. Es ist zwar kompliziert, aber es ist auch wichtig. Das Normkostenmodell, das Gegenstück dazu ist eigentlich das Echtkostenmodell. Das sind doch zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Im einen Fall sage ich salopp gesagt zum Betreiber, okay, hier hast du das Budget von, ich weiß nicht, 100.000 Euro und davon...
Kostenmodell ist auch immer anhand der Anzahl der Bewohner eines Hauses geregelt, mit welcher Pflegestufe. Also es ist ganz klar geregelt, bei einem Menschen mit der Pflegestufe 7 bekommt man wesentlich mehr Geld als wie bei einem bei einer Pflegestufe 3. 4, die meistens ist die Aufnahme heutzutage 4, unter 4 geht eigentlich kaum mehr etwas. Pflegestufe 4, 5, 6 und 7 wird bei uns aktuell in den Pflegeheimen versorgt. Und da ist ganz klar, welche Pflegestufe mit welchem Bedarf bekommt wie viele Pflegeminuten zugewiesen, sozusagen, und dafür bekommt man dann das Geld.
Danke.
Mit einer Hotelkomponente, weil man muss natürlich auch alles andere mitrechnen, aber der Pflegeschlüssel ist hier extra ausgewiesen.
Danke für die Konkretisierung, aber im nächsten Schritt haben Sie dann sozusagen dieses Budget und dann ist es Ihr wirtschaftliches Geschick, Ihr betriebswirtschaftliches Geschick, wie Sie das einsetzen und wenn Sie dann vielleicht teurer Essen einkaufen, bleibt Ihnen weniger Geld über und wenn Sie billiger Essen einkaufen, bleibt Ihnen mehr Geld übrig. Und das ist eigentlich das, was im Echtkostenmodell ausgeschaltet ist, weil ich dort auch rückblickend sozusagen die Kosten offenlege, weil ich transparent bin und sage, okay, ich habe das ausgegeben ich habe mehr für Essen ausgegeben, dann bekomme ich beim nächsten Mal vielleicht auch mehr.
Beim Essen ist es nicht ganz so, weil hier haben wir auch beim Echtkostenmodell eine Pauschale plus zusätzlich einen Zuschlag, wenn wir mehr als 50% Bioanteil im Essen haben. Also hier wird sehr wohl auf Qualität geschaut und das müssen wir auch immer nachweisen, dass es so ist. Also hier müssen wir nachweisen, dass wir weit über die 50% sind im Bioanteil, um sozusagen hier diesen Zuschlag auslösen zu können.
Darf ich auch nochmal kurz zu dieser Logik eben, wie bei einem profitorientierten Betreiber das dann funktioniert, wenn man sagt, okay, man sieht eigentlich nur Kostenfaktoren und Umsatzfaktoren, wird dann eine Pflegedienstleistung von Senecura das so beschrieben, wenn ein Siebener gestorben ist, also eben diese höchste Pflegestufe, dann hast du sofort schauen müssen, dass du wieder einen Siebener reinkriegst in das Zimmer. Also da wird halt dann quasi in Stufen über die Bewohner geredet, weil an diesen Stufen auch in den meisten Bundesländern die Pflegekräfte dranhängen. Also für einen Siebener brauche ich mehr Pflegekräfte meistens. Und die hat dann gesagt, wenn ich es nicht geschafft habe, am gleichen Tag sozusagen einen Siebener reinzuholen ins Haus, dann muss oder einen anderen aufzustufen, also dass ich sage, eben der Herr Meier, da könnten wir jetzt eigentlich ein neues Gutachten machen, dass der hochgestuft wird. Wenn das nicht funktioniert, dann musste sie Pflegekräfte nach Hause schicken. Also die sind dann halt auf Kurzarbeit gegangen. So lange, bis wieder dieser Umsatzausgabenschlüssel sozusagen für das Haus gepasst hat.
Darf ich nochmal sozusagen etwas Grundsätzliches einbringen? Wir Soziologen sind ja für die Grundsatzkritiken zuständig. Und ich komme aus der Arbeitssoziologie und ich beschäftige mich schon seit Jahren, nicht durchgängig, aber immer wieder mit der Pflege. Und uns hat ja interessiert, welche Art von Arbeit, um welche Art von Arbeit handelt es sich? Und es handelt sich um eine personenbezogene persönliche Dienstleistung. Das heißt, um die Arbeit mit Subjekten. Und dann stellen verschiedene Studien quer durch Europa fest, dass wir aufgrund des Kostendrucks, demografische Entwicklung, versuchen die Staaten, das Geld zu minimieren, das in diesen Sektor fließt. Und es kommt zu einer Entwicklung, die wir in der Arbeitssoziologie als Industrialisierung der Pflege bezeichnet haben. Was bedeutet das? Man merkt eine Entwicklung so wie, also von daher stammt das nämlich, von den Ford-Fabriken, von Taylor. Man zerlegt eine ganzheitliche Arbeit in einzelne Arbeitsschritte, bemisst diese Arbeitsschritte mit Zeiteinheiten und man versucht, die Arbeitsteilung dadurch zu erhöhen, dass man viele unterschiedliche Berufsgruppen schafft, die sozusagen ganz spezialisierte Aufgaben übernehmen. So war das in den Ford-Fabriken hat Taylor dieses Modell eingeführt. Und genau das haben wir in der Pflege gesehen. Man hat diese Zeiteinheiten gemessen und hat gesagt, nicht mehr Zeit darf für Pflegestufe 5, braucht so und so viel Zeiteinheiten, von einer Diplomierten, so und so viel Zeiteinheiten von einer Pflegefachkraft und so weiter. Und Gespräch als Arbeitszeit kommt da nicht vor. Und wir wissen aus Studien, dass gerade Gespräche, also wir gehen ja in der Arbeitssoziologie bei den personenbezogenen Dienstleistungen von Konzepten wie subjektivierendes Arbeitshandeln oder Koproduktion aus, wobei Koproduktion heißt, das, was als Ergebnis der Arbeit herauskommt, ist nicht nur das Ergebnis der Arbeit der Pflegekräfte, sondern sozusagen diejenigen, die bearbeitet werden, haben einen Eigenanteil. Und je stärker man sozusagen diesen Eigenanteil durch die Arbeit der Pflegekräfte erhöhen kann, desto besser ist eigentlich das Ergebnis. Und da spielen Gespräche, ich habe ja viele Studien gemacht, eine Rolle, aber dafür ist keine Zeit mehr. Die Standardisierung in der Pflege führt dazu, dass die Menschen wie Objekte behandelt werden. Jeder gleich. Subjektivierendes Arbeitshandeln heißt, dass man die Subjekte ernst nimmt und das heißt, jeden Klienten, Patienten anders behandelt, das, was er braucht. Das geht aber bei diesen standardisierten Teileinheiten nicht. Man muss jeden nach einem Standard behandeln. Das ist Objektivierung. Damit macht man Menschen zu Objekten. Und das ist eigentlich das Grundproblem in der Pflege. Und dieses Problem haben die Privaten, wie die Gemeinnützigen, wie die öffentlichen Einrichtungen. Und das führt eben dazu, dass Sie haben es ja, es gibt ja zwei verschiedene Volksanwaltschaftsberichte. Die ist die einzige Institution, die unangemeldet sozusagen Kontrollen in Gefängnissen, in Pflegeheimen und so weiter durchführen kann. Und sowohl der 2016er Bericht als auch der 2023er Bericht fördert zutage, dass in der Mehrzahl der untersuchten, kontrollierten Pflegeheime untragbare Zustände gegen die Menschenrechte verstoßende Zustände herrschen. Und wenn man zum Beispiel eben eine Pflegekraft hat oder zwei für im Nachtdienst für 50 Patienten, wie sollen die sozusagen eine, auch in ihrem Verständnis von Pflegearbeit, ordentlich Arbeit durchführen? Das geht sich gar nicht aus. Und insofern braucht es, und da habe ich ein bisschen einen Dissens mit Ihnen, Frau Ecker, es geht zu wenig Geld in die Pflege. Wir brauchen mehr staatliche Finanzierung in der Pflege. Und da mache ich jetzt einen kleinen Sidestep, weil wir haben von Diskurs, das Wissenschaftsnetz, das ist eigentlich eine Institution, die versucht, Forschungsergebnisse in die Medien zu transportieren. Wir haben zweimal eine Presseaussendung über eine WIFO-Studie gemacht, die errechnet hat, dass jeder investierte Euro in die Langzeitpflege einen Wertschöpfungseffekt von 1,70 Euro hat. Und dass 70 Cent von jedem investierten Euro in die Langzeitpflege in Form von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen direkt an die staatlichen Budgets zurückgehen. Also es ist eigentlich unverständlich, warum so wenig in diesen Sektor investiert wird. Gut, bei den Pflegeheimen muss man natürlich die Immobilien und so weiter und den Bau irgendwie mitberechnen. Aber insgesamt ist das ein Sektor, der, wenn man es jetzt in der wirtschaftlichen Sprache bezeichnet, einen hohen Return on Investment hat. Allein die ganzen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, die dieser personalintensive Sektor bezahlen muss, bringt wahnsinnig. Und als Sidestep, diese zwei Presseaussendungen war den Medien keine einzige Meldung wert. Keine einzige Meldung. So weit dazu auch eine kleine Kritik sozusagen an den Medien, was interessant ist und was nicht. Skandale in Pflegeheimen, ja. Aber wenn es dann gewissermaßen durchaus Lösungen gibt oder sozusagen Vorschläge, warum man eigentlich in die Pflege durchaus investieren kann, dann ist das den Medien keine Meldung wert.
Ja, danke, Herr Krenn. Für Medienkritik sind wir immer zu haben, natürlich hier bei Dossier auch. Aber Frau Ecker, Sie sind direkt angesprochen worden. Vielleicht fangen wir am Anfang an, wie Herr Dr. Krenn jetzt eingeleitet hat. Frau Dr. Ecker, Sie operieren in dieser Welt, die Herr Krenn so beschreibt, dass es, die Menschen sind Objekte, es ist alles industrialisiert. Ist das, können Sie uns da ein bisschen Hoffnung jetzt machen?
Nein. Also so möchte ich das überhaupt nicht stehen lassen. Ich war versucht zu unterbrechen, denn was Sie hier beschreiben, war die Funktionspflege, die wir vor 40 Jahren, also bitte, ich bin seit 1983 diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, und damals wurden Sie noch um 5 Uhr in der Früh aufgeweckt mit einem Fieberthermometer, die Schwester ist durchgegangen, hat überall das Gleiche gemacht und so weiter und so fort. Das gibt es nicht mehr. Ja, wir reden von Zimmerpflege, wir reden von Primary Nurse, wir setzen Pflegekonzepte auf, die die Biografiearbeit, also speziell in der Altenpflege, die Biografiearbeit an oberste Stelle setzt. Ich muss wissen, ich muss meinen Bewohner kennen, ich muss wissen, was sind seine Vorlieben, was sind seine Triggerpunkte unter Umständen, dass er nervös wird, dass er nicht mehr schlafen kann, dass er Angstzustände entwickelt und so weiter und so fort. Die Biografie fängt an beim ersten Gespräch, wenn der Bewohner angemeldet wird, und endet am letzten Tag, wenn er stirbt. Bei uns oft. Aber wir haben es oft genug, dass Leute, die zu uns kommen, wieder nach Hause gehen. Wir haben es oft genug, dass wir Leute aufnehmen mit einer Pflegestufe weit über 4 und die nach Wochen, weil sie permanent gut versorgt werden, auf einmal keinen Pflegebedarf mehr in dieser ausreichenden Form haben, dass ein Pflegeheim angesagt ist. Also auch das gibt es. Zum Nachtdienst. Warum sollen zwei Pflegepersonen 50 Menschen versorgen in der Nacht? Weil die Leute schlafen sollen, bitte. Zu Hause schlafen sie ja auch. Wenn jemand, schlafen Sie nicht? Ich schon. Wir werden so weit, also Und wenn man jetzt weiß, wir haben eine allgemeine Personalnot, wir reden ja ständig davon, ja? Wenn man jetzt weiß, um einen Nachtdienst zu besetzen, 365 Tage im Jahr, braucht es 2,6 vollzeitäquivalente Pflegekräfte. Ja, jetzt schauen wir natürlich, dass in der Nacht die Leute wirklich schlafen können und alle Tätigkeiten, die sozusagen rund um den Bewohner sind, in den Tag verlegt werden. Wir wollen die Leute auch so versorgt wissen, dass sie ihre Gewohnheiten, die sie auch zu Hause gehabt haben, noch ausleben können. Das soll ja wichtig sein. Zu den Kontrollen, ja. Ich bin für Kontrollen und ich bin für unangekündigte Kontrolle. Und jede Kritik, jede Beschwerde ist ein Geschenk, denn daran kann man sich messen und daran kann man besser werden. Daran kann man arbeiten, ja. Was bei uns passiert, und das frustriert die Pflege, es kommen Leute, die mit Pflege gar nichts zu tun haben. Bei mir kommt ein Nuklearmediziner und kontrolliert auf einmal die Pflegedokumentation. Na, hallo, wo sind wir denn? Wissen Sie, und das setzt die Pflege in ihrem Wert wieder herunter, das frustriert und das macht wieder einen negativen Rebound. Also bei der Pflege sagt eigentlich jeder, was sie zu tun hat, wann sie es zu tun hat, wie sie es zu tun hat und was sie kosten darf. Welche Berufsgruppe lässt sich das noch vorschreiben? Und dann wundert man sich, dass die Pflege sozusagen im Wert nicht steigert, sich steigern kann. Ich habe es vorher eingangs schon gesagt im persönlichen Gespräch. Wir werden in den nächsten 10 Jahren massiv mehr Pflegekräfte brauchen. Wir haben 1963 den geburtenstärksten Jahrgang in Österreich gehabt mit 172.000 Geburten. Das sind die heute 60-Jährigen, 61-Jährigen. Wir haben 2002 nur mehr 68.000 Geburten gehabt. Also die 20-, 22-Jährigen jetzt, die jetzt aktiv in das Berufsleben eintreten sollen. Und hier fehlen uns pro Jahr 100.000 Leute. Also wir müssen doch schauen, dass sozusagen die Berufsfelder, die Dienstleistungen, wo es wirklich den Menschen braucht, hier kann man vieles nicht wegdigitalisieren. Hier braucht es den Menschen. Muss man doch schauen, dass das attraktiv ist, dass das gerne gemacht wird und dass man sozusagen die Menschen begeistert für diese Tätigkeit. Ich bin's noch immer. Ich bin jetzt 43 Jahre in dem System und ich bin's noch immer. Ich habe auch im Ausland gearbeitet, ich habe in Deutschland gearbeitet und es gibt nichts Schöneres und ich würde es wieder, wenn ich morgen auf die Welt komme, sage ich wieder, jawohl, ich werde Krankenschwester. Mit allem für und wider. Und wir haben diese Wellen, diese Notwellen von Pflege, also als ich Schülerin war, im Jahr 1983, habe ich als Schülerin alleine Nachtdienst machen müssen auf einer chirurgischen Abteilung, weil es nicht genügend Diplomierte gab. Also das hatten wir immer, das braucht man nicht wegreden. Und wir haben uns entwickelt, wir haben jetzt weit mehr Pflegende im System insgesamt. Wir können es heute auch zählen. Wir haben eine Registrierung. Wir wissen genau, wann welche Krankenschwester, ich sage jetzt noch immer Krankenschwester, verzeihen Sie mir das. Ich weiß, dass es jetzt das anders heißt, aber in der Bevölkerung ist es noch immer die Krankenschwester. Einem alten Menschen kann man nicht sagen, ich bin eine Pflegeperson. Wir wissen, wann wer in Pension geht. Und hier ist die Politik gefordert, etwas zu tun, dass die Leute länger im System bleiben und gerne im System bleiben.
Ich hab mehrere Einwände, darf ich?
Ja, ich würde kurz, Entschuldigung. Genau, jetzt geht mein Mikro wieder. Herr Krenn, ganz kurz würde ich vorher die Julia Hermberg auch drankommen also lassen. Und vor allem, glaube ich, beide sehr wichtige Punkte jetzt gesagt. Wir werden nicht auf alle eingehen können, das muss ich gleich
sagen. Also ich wollte ein bisschen noch aus der Recherche genau zu diesen zwei Aspekten einbringen, ja, weil wir haben ja weit nicht alle Personen, die mit uns gesprochen haben, im Heft auch abgebildet. Wir haben wahnsinnig viel Gespräche geführt, Hintergrundgespräche, Mehrfachgespräche. Und was für mich wirklich hängen geblieben ist, es haben sich natürlich bei uns nur Menschen gemeldet, die frustriert sind in dem Pflegeberuf. Ja, das hat mich niemand angerufen, das ist super. Aber es waren halt sehr viel, sage ich jetzt mal, jüngere Pflegekräfte, die sozusagen aus der Ausbildung kommen, die eben diesen Standard, dass zum Beispiel Biografiearbeit so wichtig ist, was sie so mitnehmen, auf das sie sich auch freuen, so haben mir das viele beschrieben, wo sie sagen, das hat keinen Platz, sie können nicht reden, sie wissen nichts über die Personen, die sie pflegen, die sie waschen, wo sie sagen in der Früh, also dieses Thema Ausstieg, also wo mir jetzt viele jüngere Jahrgänge schildern, sie sehen, dass welche aus der Ausbildung kommen und sofort das Handtuch werfen, weil sie sagen, meine quasi die Ausbildung hat mir das und das gezeigt und das ist alles nicht möglich, ja, die so frustriert sind über diesen Alltag dann, der derzeit aktuell einfach da ist. Dieses Thema auch der persönlichen Überforderung, also wo mir einfach viele so eindrucksvoll geschildert haben, wenn sie aus dem Nachtdienst rausgehen und einfach sagen, und den ganzen Tag arbeitet es dann, habe ich dem alle Tabletten gegeben, habe ich die versorgt, könnte ich irgendwas vergessen haben, komme ich vielleicht am nächsten Tag und jemand ist verstorben, weil ich einen Fehler gemacht habe. Also dieser Druck, auch diese Verantwortung zu haben. Wir haben in Salzburg gesehen, bei Senecura sind die Pflegekräfte, die um Hilfe gerufen haben, die sind vor der Staatsanwaltschaft gestanden, die wurden angeklagt, also nicht angeklagt, gegen die wurde ermittelt. Ja. Also diese persönliche Verantwortung zu haben, das
ist doch im System was krank.
Natürlich, das ist auch der Grund, warum wir das Heft gemacht haben, dass eben dieses, was für uns dann einfach eine rechercheleitende Frage war von Anfang an. Das heißt, wir hatten ganz zu Beginn diese schweren Missstände, dann kam ein zweiter Fall dazu, da war ein Gerichtsprozess, wo ich zugehört habe, wo einfach geschildert wurde, eben wie grausam teilweise mit Bewohnerinnen umgegangen wurde und wo ich auch diese Chats gelesen habe, wo man wirklich rausgelesen hat, ich bin keine Psychologin, aber es war wahrnehmbar, diese Kälte, diese Distanz, die da einfach entstanden ist zwischen Pflegekräften und den Bewohnern, wie sie eben einfach wirklich wie über Objekte geschrieben haben in diesen Chats. Und es war für uns die Frage, führt dieser Pflegenotstand, führen diese Rahmenbedingungen jetzt zu mehr Risiko für solche Missstände? Einfach weil es irgendwann diese Reaktion auf diese Überlastung gibt bei Menschen. Das war eine große Frage für uns in der Recherche.
Ja, ich möchte da auch einen Dissens anmelden. Und zwar, die ganze Datenlage sagt uns was anderes. Wir haben die zwei Volksanwaltschaftsberichte, die in der Mehrzahl der untersuchten Pflegeheime untragbare Missstände vorgefunden haben. Ja? Wir haben die Studie über die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften, wo ein auch europaweit vergleichbar ein großer Anteil sagt, sie können sich nicht vorstellen, ihren Beruf bis zur Pension durchführen zu können. Wir haben die Studien über die Austritte aus dem Beruf, also über die Wechsel, das, was Sie angesprochen haben, der ist auch sehr hoch. Das spricht alles nicht dafür, dass es keine Industrialisierung der Pflege gibt. Und ich sage ja, das ist, und mein Kritik geht ans System, wenn die ganzen Berechnungen für die Zeitaufwendungen wenn die Zeitaufwendungen aus diesen Berechnungen resultieren, dann wird ja relativ klar, dass da keine Zeit ist für Biografiearbeit. Diese Konzepte können existieren, aber sie sind aufgrund der Personalausstattung, aufgrund des Berechnungsmodus zum Großteil nicht umsetzbar. Und Frau Ecker, wenn Sie sagen, in der Nacht kann eine Pflegekraft 50 schlafen. Nein, aber
zwei.
Oder zwei, ja. aber ich meine, man kann doch nicht davon ausgehen, dass nichts passiert. Ich meine, ich zitiere jetzt nur den Volksmund mit der senilen Bettflucht. Also je älter man wird, desto weniger ruhigen Schlaf hat man die ganze Nacht hindurch. Und dann muss ja sozusagen für den Worst Case eigentlich vorbereitet sein. Was ist, wenn zwei, drei, vier Bewohner, und ich kenne Untersuchungen und habe selber welche gemacht, wo Pflegekräfte geklagt haben drüber, alleine in der Nacht, es gibt demente Patienten, die aufstehen und spazieren gehen, die haben nicht gewusst, soll ich dem nachgehen und ihn einfangen und die anderen alleine lassen. Also mit ein, zwei Pflegen, das ist nicht so leicht. Man muss sich auch sozusagen Pflegebedarf vorsehen, dass da zwei, drei Fälle in der Nacht auftauchen können. Und das finde ich, das sind Spielräume im System, die es braucht, wenn man mit Menschen arbeitet und wenn man menschengerecht arbeitet. Und,
Entschuldigung, bleiben wir vielleicht bei dem konkreten Beispiel jetzt einfach, Frau Ecker. Was möchten Sie dazu sagen? Was sagen Sie zu dieser Diagnose, die der Herr Krenn hier hat?
Die Diagnose mag in vielen Bereichen stimmen. Ich kann jetzt nicht für alle Bundesländer sprechen, auch wie die Abläufe sind. Sie haben vorher von Salzburg berichtet, dort steht drinnen im Landessozialgesetz für Pflegeheime, dass der Rechtsträger dafür zu sorgen hat, dass genügend Personal ist. Also jeder Bürgermeister, wir haben in Salzburg noch sehr viele Pflegeheime, die der Gemeinde gehören. Jeder Bürgermeister ist dann der Rechtsträger und der sagt dann, was genug ist. Auch welche Qualifikation ist natürlich Nonsens. Also hier braucht es einheitliche Regeln, ich sage einmal über das ganze Bundesgebiet. Das ist kein Thema. Wir gehen wieder in die Nacht. Ja? Also es gibt durchaus Konzepte und Sie haben manchmal recht, ja? Dass es in einzelnen Nächten so ist, aber es gibt natürlich durchaus Konzepte auch für die Nacht, wenn jetzt zum Beispiel mehrere demente Menschen da sind, dass man ein Nachtcafé aufmacht und so weiter und so fort. Also es gibt Ansatzpunkte in der Pflege. Wir müssen ja damit umgehen können, dass wir die Leute einfangen, das dürfen wir gar nicht. Ja, dagegen möchte ich mich sofort verwehren. Wenn jemand unser Haus verlässt, dann müssen wir ihn gehen lassen, egal was passiert. Ich kann die Polizei anrufen, ich kann meine Suchhundestaffel anrufen, ich kann die Bevölkerung bitten, da aufzupassen, aber ich darf ihn nicht einmal zurückhalten. Ja, natürlich, das darf ich.
Wenn Sie die anderen 40 alleine.
Also das ist auch ein Dilemma, was du in deiner Geschichte sehr gut beschrieben hast, also dem Prolog, einfach dieses Spannungsfeld, dass man sagt, inwieweit bin ich verantwortlich, wenn eine demente Person sozusagen das Gelände verlässt, verloren geht, oder wo kriege ich ein Problem, wenn ich sie daran hindere, also das Thema Freiheitsbeschränkungen. Genau. Zum Nachdienst, also war schon auch beim Vertretungsnetz, Jahresbericht der Bewohnervertretung, für mich auch ersichtlich war es diese Zunahme, zumindest an gemeldeten Freiheitsbeschränkungen, also vor allem Medikamentenabgabe, hat letztes Jahr einen absoluten Rekordwert gehabt. Ja. Also mit Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Psychopharmaka und mobile Einschränkungen auch. Also uns wurde aus verschiedenen Heimen, ja, und auch öffentlichen Heimen einfach wirklich berichtet, dass Türen verklebt werden mit Folien, also dass einfach mit Tricks gearbeitet wird, dass Menschen, vor allem die dement sind, nicht rausfinden. Also man versucht irgendwie dann, auch verständlicherweise in dieser Not, dass man zu wenig Personal hat, Wege zu finden, damit man nicht in die Situation kommt und sagt, wie entscheide ich mich jetzt?
Ja, ja, also ich denke, wenn du von solchen Provisorien sprichst, das erzählt ja auch Bände über die Not und die prekären Lagen, in denen das Personal da wohl auch ist. Und über diese vielleicht Unterschiede zwischen Anspruch und Wirklichkeit haben wir noch im Magazin einiges, auch über das sehr wichtige Thema der Heimkontrollen, dass es hier aus Sicht der Praxis einfach auch die Kontrollen nicht gut funktionieren. Über die Rolle davon, über die Einschüchterung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben wir jetzt hier eigentlich zu wenig gesprochen. Das ist aber insofern verkraftbar, dass man das im Dossiermagazin nachlesen kann in der aktuellen Ausgabe. Ich würde jetzt, bevor wir Publikumsfragen noch annehmen, eine kurze Abschlussrunde noch machen. Wir bemühen uns ja auch, lösungsorientiert zu denken. Wenn Sie jetzt, es gibt sicher viele, viele Maßnahmen oder Ideen, aber wenn Sie vielleicht einen Punkt jeweils herausgreifen könnten, wo Sie sagen, das wäre ein wichtiger Punkt, eine wichtige Maßnahme, um letztlich auch die Pflegequalität für alte Menschen in Österreich sicherzustellen, zu verbessern. Wo könnte man da ansetzen? Ich beginne jetzt vielleicht einmal bei Ihnen, Frau Ecker.
Danke. Für mich wäre es jetzt ganz wichtig, die Pflege nicht ständig in ein armes Eck zu stellen, sie teilweise zu kriminalisieren und zu sagen, das ist alles ganz schrecklich. Denn das bedeutet, dass immer weniger junge Menschen sich dafür entscheiden werden. Das muss ganz klar sein. Wenn wir ständig sagen, oh, ihr seid Burnout gefährdet und ich kann die Verantwortung nicht tragen und so weiter und so fort, dann wird es immer schlimmer. Weil dann sind wir gezwungen, sozusagen die Ressourcen immer weiter herunterzuschrauben, weil immer mehr Menschen weggehen aus dem Beruf, teils durch Pensionierung, und die Jungen nicht nachkommen. Wo wir aber jetzt einen erhöhten Bedarf hätten. Und ich glaube nicht, dass es die Quintessenz ist, dass man auf einmal nur mehr im Ausland nach Pflegekräften sucht. Die sind sicher auch wichtig und richtig, und ich schätze meine Kollegen alle. Ja, aber es wird nicht die Lösung sein. Wir müssen den Beruf anfangen, auch wertzuschätzen und nicht ständig zu kriminalisieren und sagen, wie arm die Pflege ist und was sie nicht alles leisten muss. Ich kann Ihnen sagen, also wenn man nachdenkt, habe ich das jetzt richtig gemacht und so weiter und so fort. Ich bin als junge Diplomierte 1983 auf eine Unfallabteilung gekommen mit 93 Betten und war als junge Diplomierte alleine mit 2 Hilfskräften. Und damals hat es noch den Stationshelfer gegeben mit einem 6-wöchigen Grundkurs. Und ich habe die Verantwortung tragen können. Ja, ich habe auch oft gedacht, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht? Aber ich habe mich herausgewurschtelt, sage ich einmal. Also es ist schon so, dass man etwas lernt in seiner Ausbildung und dass man, wenn man in diesen Beruf geht, schon weiß, dass man Verantwortung haben wird. Nämlich Verantwortung für Patienten, für Bewohner, für Klienten, für Menschen, die besondere Bedürfnisse haben.
Also ich fasse zusammen, dem Pflegeberuf nicht schlecht reden, ernst nehmen, mehr Wertschätzung. Herr Krenn, von Ihnen ganz kurz, was wünschen Sie sich für eine Maßnahme, wo könnte man ansetzen?
Ja, Ihr Ansatz in Ehren, Frau Ecker, aber ich glaube nicht, dass man sozusagen die Menschen auf lange Sicht täuschen kann. Man kann nicht sagen, geht's in die Pflege, die ist viel wert und so weiter und so fort. Ich habe jetzt Berichte, dass diese Versuche jetzt im großen Stil oder in relativ großen Stil Pflegekräfte auszubilden, zum Teil daran scheitert, dass während der Ausbildung, und zwar nach den ersten Praktikern in den Pflegeheimen, viele aus der Ausbildung aussteigen. Das ist deshalb mein Ansatz, die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen so attraktiv gestaltet sein, damit Leute da hineingehen. Weil man kann nicht sagen, Pflege schlecht reden, finde ich auch okay. Aber wenn die Leute merken, dass man sagt, Pflege ist eh super, aber das Geld ist nicht da, um eine solche Pflege zu organisieren, die wirklich auch die Spielräume für die Pflegekräfte zur Verfügung stellt, damit sie den Beruf sozusagen mit Freude und langfristig ausüben können, dann wird die Verweildauer in dem Beruf nicht lange halten. Und dann werden wir sozusagen diese Pflegekräfte haben, die sich mit solchen Arbeitsbedingungen zufrieden geben, weil sie keine andere Chance haben.
Ich muss leider unterbrechen, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Frau Ecker, Sie haben wahrscheinlich nichts gegen bessere Arbeitsbedingungen.
Also bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld, höherer Pflegeschlüssel, also höherer Betreuungsschlüssel, das ist mein Ansatz.
Okay. Ich muss jetzt kurz dazwischen reden. Wir sind im Burgenland als beliebtester Arbeitgeber im sozialen Bereich ausgezeichnet worden letztes Jahr, weil wir unsere Mitarbeiter als internen Kunden verstehen und schauen, was wir alles tun können, damit sie sich wohlfühlen und damit sie sich entwickeln können.
Danke. Julia, du hast jetzt vor der Fragerunde das Schlusswort. Gibt es eine Maßnahme, eine Schraube, die du nennen möchtest?
Ja, ich kann natürlich nichts zur Pflege sagen oder auch jetzt nicht zur volkswirtschaftlichen Herangehensweise. Was mir oft genannt wurde von Menschen aus den Heimen, die sagen, es ist oft gar nicht so die Anzahl der Mitarbeiterinnen im Haus, ja, ausschlaggebend, wie gut sozusagen die Kultur auch ist im Haus. Also was mir oft genannt wurde, war das Thema, die Führung macht aus, ja, wie gut die Pflege in diesem Haus funktioniert, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Also das Thema Unternehmenskultur und Führung, glaube ich, wäre etwas, wo man jetzt schon ansetzen könnte, ohne dass ich zaubern muss und jetzt Pflegekräfte herbeizauber. Das war etwas, was oft genannt wurde von sehr Engagierten, die einfach sagen, es geht auch darum, wie man miteinander arbeitet.
Vielleicht ist das ein ganz guter Schlusspunkt. Also was wir bei der Recherche, glaube ich, gesehen haben, um das auch zu sagen, waren durchaus auch wirklich positive Beispiele. Also man muss sagen, es ist definitiv auch möglich, ein Pflegeheim menschlich zu betreiben, so dass man wirklich auch spürt eigentlich, wenn man vor Ort ist, wir waren ja in mehreren Heimen vor Ort, dass man eigentlich spürt, dass hier sowohl bei Personal als auch bei Bewohnerinnen irgendwie eine Stimmung, man merkt es irgendwie, dass es hier, dass hier die Umstände passen oder sogar irgendwie, dass eine schöne Stimmung herrscht. Und auch das ist möglich. Es ist sicher eine große Herausforderung, dass wir das als Gesellschaft hinkriegen, dass diese Zustände, schönen Umstände Standard werden. Wir haben heute darüber diskutiert. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen, bedanke mich für Ihr Interesse hier im Raum in der Roten Bar. Ich lade Sie jetzt schon ein zum nächsten Dossier Hinterzimmer. Wir werden das per Newsletter wieder ausschicken, wann der nächste Termin stattfindet. Wenn Sie noch nicht Dossiermitglied sind, dann werden Sie Mitglied und ermöglichen Sie solche Recherchen, wie die, über die wir heute gesprochen haben. Unterstützen Sie unsere Arbeit. Sie bekommen unser Magazin dann immer zugeschickt, bekommen Einladungen hierher ins Hinterzimmer. Bleiben Sie uns gewogen. Wir machen weiter und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Kommen.